Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runner's World Podcast. Diesmal mit einer echten Trainerlegende, Tono Kirschbaum. Wer Tono nicht kennt, Tonos Athletinnen und Athleten haben es geschafft, insgesamt mehr als 150 deutsche Meistertitel zu erlaufen. Das spricht dafür, dass er eine wirklich lange Karriere hinter sich hat. Und das ist auch so. Es waren mehr als 40 Jahre als Trainer. Und davon war er eigentlich die ganze Zeit beim TV Wattenscheid in Bochum. Und seine Athletinnen und Athleten sind wirklich von Erfolg zu Erfolg gelaufen. Er selbst war früher auch aktiver Leichtathlet, aktiver Läufer, musste seine Karriere dann aber an den Nagel hängen. Wieso? Das erfahrt ihr auch in diesem Gespräch. Aber er ist eher bekannt wirklich als Trainerlegende. Seine größten Erfolge sicherlich, beziehungsweise die größten Erfolge seiner Athletinnen und Athleten sind sicherlich der Europameistertitel von Jan Fitschen 2006 in Göteborg über 10.000 Meter oder auch die beiden deutschen Rekorde von Amanal Petros über Halbmarathon und Marathon. Wie gesagt, mehr als 40 Jahre lang war Tono Trainer beim TV Wattenscheid. Inzwischen ist er in Rente, ist aber eigentlich immer noch als Trainer aktiv, denn er betreut nach wie vor Amanal, Hendrik Pfeiffer, Tom Gröschel und Nils Vogt. Das ist quasi so ein bisschen, die vier sind ein Überbleibsel seiner Trainerkarriere und die betreut er weiterhin. Auch darüber habe ich mit ihm gesprochen. Und nicht wundern, die Gesprächsqualität ist nicht so richtig doll. Ich habe nämlich Tono zu Hause in Witten besucht, bei ihm zu Hause. Und dort befand sich das Haus gerade noch so ein bisschen im Umbau. Es war alles sehr, sehr leer. Sehr große Räume, sehr leere Räume und deswegen so ein bisschen Hall. Tono hat auch anfangs noch mit seinen Fingern so ein bisschen auf dem Tisch herumgeklappert. Und die Ratternstühle, auf denen wir saßen, haben die Tonqualität nun auch nicht verbessert. Aber sei es drum, inhaltlich ist das Gespräch, glaube ich, ganz cool. Und alle, die so ein bisschen Marathon interessiert sind und also hören wollen, wie Tono das geschafft hat, so viele erfolgreiche Athleten zu kreieren, sage ich jetzt mal, oder zu betreuen, sollte unbedingt mal reinhören. Wir sprechen natürlich auch darüber, was der Hobbysportler, die Hobbysportlerin, also wir alle von jemandem wie Tono lernen können, wie sich das Training in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat, was heute wichtig ist, was früher wichtig war. Vielleicht auch so ein bisschen die Frage, hat sich eigentlich so viel geändert? All das klären wir im Gespräch mit Tono Kirschbaum, beziehungsweise habe ich im Gespräch mit Tono Kirschbaum einmal geklärt. Und ich hoffe, ihr habt beim Hören genauso viel Spaß wie ich beim Gespräch mit Tono. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Lieber Tono, vielen Dank, dass ich hier bei dir zu Hause mit meinem Mikrofon zum Besuch sein kann und mit dir über das Thema Marathontraining sprechen kann. Deswegen bin ich heute hier. Und bevor ich jetzt so auf das Training an sich zu sprechen komme, würde ich gerne einmal über dich sprechen, deine Historie als Athlet selbst und dann als Trainer. Ich weiß, du bist über 40 Jahre Trainer, warst vorher selbst aktiver Läufer, Leistungssportler. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass so dein schönstes Erlebnis im Laufen dein Vizemeistertitel über 1500 Meter war. 1978 war das. Hinter Thomas Wessinghage damals. Das ist ja nun zwei, drei Läufergenerationen her, eher drei als zwei. Ist es nach wie vor dein schönstes Erlebnis als aktiver Sportler, wenn du da zurückblickst?
Ja, erstmal hallo. Ne? Freue mich auch, dass wir uns hier treffen. Das ist eine schwierige Frage, ob es das Schönste war. Es war im Grunde genommen, sagen wir, für mich persönlich wahrscheinlich der größte Erfolg. Wobei das dann ja oft auch relativ ist. Ich kann mich gut erinnern, dass ich das erste Mal Westfalenmeister wurde. Damals wirklich Westfälische noch mit einem anderen Stellenwert. Das war eben halt damals für mich in der Jugend auch ein absoluter Knaller. Und von daher weiß ich jetzt gar nicht, ob es dann das Schönste damals war. Aber war ein sehr schönes, weil eben halt auch mein Vater da mit im Stadion war und sich gefreut und gefeiert hat. Also von daher hat man da schon eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
Wie ging deine sportliche Karriere als Läufer so weiter? Also kam nach 1978 noch was? Bist du dann auch auf die längeren Strecken gegangen, wie es ja dann eigentlich so üblich ist, Bahnkarriere, Straßenkarriere?
Nee, muss ich kurz zurückgreifen. Also ich hatte in der Grundschule ein Bänderriss, weil ich auf eine Umrandung getreten bin. Und damals sagte der Orthopäde zu meiner Mutter, also diese Füße sind auch nicht zum Laufen geeignet. Und 1977 hatte ich dann immer auch mal wieder einen Bänderriss und war beim Arzt, beim Sportarzt, ein sehr guter Mann, gar keine Frage, der dann gesagt hat, als muss ich dir sagen, du musst sehr viel Glück haben, wenn du mit den Füßen mal Olympiasieger werden willst. Ja, und leider aber das haben sie beide irgendwo recht gehabt. Und insofern habe ich dann, bin ich dann 1979 operiert worden an der Achillessehne und 1980 hatte ich wiederum Probleme mit dem Sprunggelenk, Achillessehne und dann habe ich mein Sportstudium und Geschichtsstudium im Vordergrund gestellt und meine Karriere beendet.
Okay, wusstest du dann zu dem Zeitpunkt schon, dass du als Trainer aktiv sein möchtest? Weil du hast ja Lehramt studiert. Wolltest du Lehrer werden oder wolltest du Trainer werden so zu der Zeit?
Ich glaube, am liebsten wäre ich beides geworden. Mhm. So ein Lehrer für die sichere Position und der Trainer eben halt, wo mein Herz, oder Trainerjob, wo mein Herz eben halt an der Leichtathletik am Laufen hängt, diesen Trainerjob hatte ich immer schon im Hinterkopf.
Ja. Okay, und das hat ja dann auch geklappt. Du bist dann zum TV Wattenscheid gekommen.
Ja, ich war beim TV Wattenscheid als Sportler.
Als Sportler schon, ja.
Kam aus Münster mit 76 mit dem Studium eben halt hier nach Bochum gekommen und war dann eben halt 1980, im Sommer habe ich dann meine aktive Laufbahn, sage ich mal, beendet. Und da dann ein Schülertrainer ausgefallen war beim TV Wattenscheid, hat man mich gefragt, ob ich das übernehmen könnte und bin dann so eben halt, sage ich mal, erstmal als Schülertrainer dann in diesen Job des Trainers gekommen.
Mhm. Und da bist du dann einfach nicht mehr gegangen. Ne? Du hast deine gesamte Trainerkarriere dann beim TV Wattenscheid verbracht, mehr als 40 Jahre.
Ja, kann man so sagen. Ja. Im Grunde genommen bin ich da eigentlich nie weggegangen, war zwischenzeitlich beim Verband im Land auch als Landesbundestrainer, habe aber die ganze Zeit den Trainingsgruppe in Wattenscheid gehabt.
Wie hat sich das so entwickelt dann bei dir? Am Anfang dann Schüler, irgendwann waren es ja Profis, dann sehr erfolgreiche Profis. Ich habe mal geschaut, du hast irgendwie knapp 150 deutsche Meistertitel geholt insgesamt, beziehungsweise deine Athletinnen und Athleten. Würdest du sagen, dass du ein erfolgreicher Trainer auf jeden Fall, aber ein guter Trainer? Und was macht einen guten Trainer aus?
Also ich mich jetzt hier selbst belogen.
Nee, deswegen habe ich es doch weggenommen. Genau, nee, was macht einen guten Trainer aus?
Sehr schön. Ich glaube, ein guter Trainer lebt eben halt erstmal von einer grundsätzlich guten Ausbildung. Also ich brauche schon, denke ich mal, eine sportwissenschaftliche Ausbildung, aber zumindest dann eben halt wirklich einen Background in der Hinsicht. Es muss nicht unbedingt ein Studium sein, aber denke mal, Trainerakademie oder A-Trainerausbildung und ein weiteres Interesse an einer wissenschaftlichen Grundlage ist nicht verkehrt. Dann kommt natürlich das andere, ist immer dann die Erfahrung. Kann man gar nicht unterschätzen. Ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus. Und das Dritte ist natürlich dann auch der Umgang mit den Athleten, dass ich das handeln kann. Mhm. Also, dass ich mich als Trainer auch zurücknehmen kann und nicht der Trainer wichtiger ist als die Athleten. Mhm. Zum Beispiel und anderes dazu.
Ja. Konntest du das von Anfang an sehr gut, dich da so zurücknehmen? Weil eigentlich, ne, du hast gesagt, du wolltest dann unbedingt als Trainer auch in der deinem Sport, der deine Leidenschaft ist, dabei bleiben, konntest nicht mehr selbst aktiv sein. Ging das dann trotzdem so für dich in dieser Rolle, dich selbst nicht so wichtig zu nehmen und wirklich für die Athletinnen und Athleten da zu sein?
Ich glaube schon, dass mir das gelungen ist. Also die Rückmeldung, die ich dann jetzt von vielen Athleten bekommen habe, die auch immer noch mal vorbeischauen oder sich melden, ich glaube schon, dass mir das ganz gut gelungen ist.
Mhm. Ich habe es gerade schon erzählt, so knapp 150 deutsche Meistertitel gibt es und auch Europameistertitel mit Jan Fitschen unter anderem. Was sind so deine schönsten Erinnerungen, wenn du da zurückblickst, was die Erfolge mit deinen Leuten angeht?
Ja gut, ich sage mal jetzt bei den vielen Titeln, muss man natürlich sagen, im Laufbereich ist es dann auch einfacher als im Fußballbereich, also insofern, wir haben Mannschaftswettkämpfe, Cross, Straße, Bahn. Und insofern kommt dann natürlich dann auch was zusammen. Hatte auch das Glück, dass ich beim TV Wattenscheid auch einen sehr guten Verein im Hintergrund hatte, der auch eben halt Athleten fördern konnte und mit dem Olympiastützpunkt dort Gegebenheiten, dass es für Athleten auch attraktiv war, für gute Athleten auch attraktiv war, dahin zu kommen. Von daher muss man das so ein bisschen relativieren, glaube ich. Ja, und wenn man jetzt danach fragt, was sind die schönsten Sachen, klar, dann fallen einem die großen Erfolge ein, aber es sind dann auch vielfach Trainingslager oder kleinere Wettkämpfe, die einen genauso großen Stellenwert haben. Mhm. Oder auch manchmal Sachen, die, sag ich mal, am Rande des Trainings laufen, wenn man sieht, dass ein Athlet eben halt sich auch beruflich orientieren konnte und da Fuß gefasst hat und man ihn eben halt auf diesem Weg begleiten und unterstützen konnte. Mhm. Deshalb betrachte ich den Trainerberuf, der ist eben halt, wird immer sehr stark immer natürlich an dem Erfolg oder am Sportmethodischen festgemacht, was man trainiert, aber da gehört, glaube ich, zum erfolgreichen Trainer gehört meistens noch ein bisschen mehr dazu, zumindest in unserer Gesellschaft hier.
Ja, du hast gesagt, dass man als Trainer dazulernen muss und so einen sportwissenschaftlichen Hintergrund haben, also auf jeden Fall sich in der Materie theoretisch auskennen. Wie wichtig ist es da, mit den neuesten Erkenntnissen quasi so mitzugehen? Also bist du jemand, der sich noch weiterhin damit auseinandergesetzt hat über die Jahre, was für neue Erkenntnisse kam, oder wusstest du irgendwann, okay, meine Philosophie funktioniert, dabei kann ich bleiben, oder hast du dich da auch versucht weiterzuentwickeln und einfach am Ball zu bleiben?
Ja, könnte ich jetzt sagen, klar, es funktioniert nicht. Hm. Ich denke mal, das ist ganz einfach so eine Disziplin, jetzt gerade im Marathonlauf, wenn man jetzt guckt, was wir da für eine Explosion an Leistung haben, entwickelt sich wie andere Disziplinen auch stetig weiter. Das heißt jetzt nicht, dass das Alte, wo man seine Erfahrung gesammelt hat, über Bord geworfen werden kann. Das wäre, glaube ich, ein großer Fehler. Aber sich neuen Gegebenheiten, sage ich mal, mit Interesse darauf zu konzentrieren, ist sicherlich richtig und sicherlich gut. Also ich war jetzt letzte Woche noch mit dem Nils Vogt in Leipzig beim IAT und haben da eben halt auch nochmal eine Testwoche gemacht und nicht nur die Leistungsdiagnostik, sondern eben halt auch ein Training darüber hinaus abgefragt. Mhm. Also ich denke mal, man muss offen sein für neue Sachen und das eine oder andere hat sich sicherlich auch verschoben. Und es ist wichtig, da immer noch ein Auge drauf zu haben.
Aber gibt es irgendwas Konkretes, wo du sagst, das hast du früher propagiert, ihr habt angenommen, es sei richtig und heute war es okay, hat doch nicht so funktioniert oder heute gibt es bessere Methoden?
Ich glaube, wenn man jetzt vom Marathonbereich spricht, dass ich auch früher dann auch unser Training stärker geplant habe, unter anderem an der sogenannten VL3, das heißt also an der Geschwindigkeit bei 3 Laktat. Heute ist es eben halt eine Nuance, man müsste sein Training stärker orientieren an der VL2. Also definitiv sagen, das sind hochausdauertrainierte Leute und das Training von daher dann doch in den Geschwindigkeiten anders darzustellen und zu planen. Zudem glaube ich auch, dass früher das Training, früher kann man jetzt gar nicht sagen, es ist auch heute noch hochaktuell, dass ich für Marathonlauf einen gewissen Umfang brauche. Aber dieser Umfang muss eben halt auch eine gewisse Qualität haben. Und wenn man jetzt so zum Beispiel von den langsamen Dauerläufen oder da mal drauf guckt, bei den sogenannten langen, langsamen Dauerläufen, da ist dann eben halt die Frage, reicht diese Intensität aus, um wirklich den Marathon entsprechend vorzubereiten? Oder ist es nicht besser, marathonspezifischen Langlauf zu machen, sprich 30 vielleicht nur statt der 40 und die dann eben halt in einer höheren Intensität. Mhm. Ich glaube schon, dass sich das verändert hat und dass das ein wesentlicher Baustein ist, warum es eben halt auch zu so einer Leistungsentwicklung gekommen ist.
Mhm. Okay, da sind wir jetzt schon quasi eigentlich beim Thema auch unseres Gesprächs, beim Marathontraining und beim Langlauf. Das gilt ja so als die wichtigste Einheit für einen Marathon, um den erfolgreich zu bestehen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagst du, früher hat man gesagt, langsam laufen und heute ein bisschen mehr Qualität in den langen Lauf reinbringen. Das ist ja auch das, was ich zumindest so bei vielen Profis sehe. Das ganze Training kann man ja oft verfolgen bei Strava, die Leute laden es bei Instagram auch hoch. Und diese langen Läufe werden echt schnell gelaufen. Würdest du sagen, das ist so? Früher hat man das anders gemacht als heute und das Schnellere funktioniert besser?
Ich weiß jetzt nicht, was früher die anderen Leute an der trainiert haben.
Stimmt, wurde ja nicht bei Strava hochgeladen.
Ja, genau. gut, man weiß das eine oder andere. Aber ich glaube, dass wirklich früher stärker umfangsorientiert trainiert wurde, dass zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit sehr viele Kilometer gemacht wurden. Also durchaus, ich sag mal, heute Mittwoch eine 40 und dann am Freitag vielleicht schon wieder eine 40 oder sogar auch einen Doppelschlag zu machen. Also es wurde da schon stärker auf den Umfang geachtet, der dann natürlich aber nicht in so einer hohen Geschwindigkeit gelaufen werden konnte. Und jetzt sehe ich mehr so ein polarisierendes Training, dass eben wirklich sehr harte Einheiten gefahren werden. Dazwischen wieder ja, nicht unbedingt Regeneration, aber eben halt Einheiten, die ein mittleres Niveau haben und dann wieder die nächste polarisierende, also wirklich Top-Einheit gemacht wird.
Was ist der Vorteil, wenn man das so macht, deiner Meinung nach? Ist man dann einfach spezifischer bei den Anforderungen des Marathons?
Na, der Vorteil ist, ja, denke mal, das ist ja dann Sinn der Sache. Ich glaube, dieses umfangreiche Ausdauertraining ging ja dann in Richtung Fettverbrennung trainieren. Also rein über die Ausdauer, also rein die Dauer. Und jetzt setze ich einen ganz anderen Reiz. Ich setze den Reiz viel höher und das ist ja im Prinzip Training, darum geht es ja beim Training. Hohen Reiz setzen, damit der Körper sich anpasst. Und jetzt setze ich den Reiz eben halt sehr marathonspezifisch. Ja, also es wieße auf die anderen Disziplinen runtergerechnet wäre, das ein sogenanntes WA-Training, ne? Also Wettkampfausdauer. Aber ich gehe eben halt jetzt her und mache ein sehr marathonspezifisches Training, was sich bei 2 Millimol Laktat ungefähr entwickelt. Etwas höher vielleicht auch niedriger, um da dann in der Richtung eben halt einen sogenannten Stimulus zu setzen.
Ist jetzt natürlich etwas, was viele gar nicht so für sich jetzt irgendwie, also nachmachen könnten sie. Sie könnten sich natürlich Laktat abnehmen beim Laufen und gucken, in welchem Bereich sie unterwegs sind, aber die allerwenigsten gehen zu einer Leistungsdiagnostik. Die wenigsten haben ein Laktatmessgerät dabei. Würdest du aber trotzdem sagen, das ist etwas, was man jetzt auf den Amateurbereich so übertragen kann? Oder ist das etwas, was nur für die wirklich Elite gilt, weil die schon diese Grundlagenausdauer hat und deswegen dann so marathonspezifisch trainieren kann? Also würdest du sagen, für Amateure gilt weiterhin der lange Lauf möglichst langsam?
Der Amateurbereich ist dann wirklich ein weites Feld. Schwenkt er jetzt an bei dir? Ist schon einer, der 2:30 über Marathon läuft, finde ich schon phänomenal gut. Für einen Amateur, bei den Profis kommt er nicht runter. So, selbst bei 2:20 kommt er bei den Profis noch nicht richtig runter. Und dann gibt es eben halt auch die Leute, die 5 Stunden laufen. So, und das ist eben halt eine Welt. Und deshalb kann man diese Frage jetzt nicht so eindeutig beantworten. Ich glaube, dass für den 5-Stunden-Läufer, oder sagen wir mal 4:30 oder knapp unter 4 Stunden, da reicht ein Training, was eben halt, sag mal, umfangsorientiert ist. Ob da so lange Läufe bei sein müssen, weiß ich auch nicht unbedingt, beziehungsweise würde ich persönlich abraten, mal einen langen Lauf für den Kopf, für die mentale Stärke, aber nicht in der Regelmäßigkeit, weil dadurch bin ich mich eigentlich nur müde. So, bei dem ambitionierteren Amateur, da denke ich mal, kann man so ein Training auch ansetzen. Da kann man auch wirklich härtere so eine Belastung reinsetzen.
Und würdest du das dann über den langen Lauf steuern und zusätzlich noch mit Intervallen? Also gehen wir mal jemand, der Marathon-Erfahrung hat, Marathon in 2:30 laufen möchte, ne? Wo wir sagen, okay, es ist kein Profisport, aber es ist schon ambitioniert. Wie würdest du da die wichtigsten Einheiten kennzeichnen?
Ja, ich glaube, ich würde erstmal mit 2 Einheiten werbungmäßig arbeiten. Eine Einheit, die kann durchaus dann in einem Intervallbereich sein mit Tausendern oder in einem TDL-Bereich, das heißt Tempo-Dauerlauf-Bereich, der sich dann in einem Tempo bewegt in Richtung Halbmarathon und dann eben halt eine Einheit, die sich entwickeln muss. Ich fange ja nicht gleich morgen mit dem, sagen wir 30 Kilometer in der VL2 an, sondern ich entwickle den erst, mache eben halt vielleicht eine 20 Kilometer, die dann wirklich schon sehr erschöpfend ist, schon sehr schnell ist und hängt dann nochmal nach und nach Kilometer in der Entwicklung des Jahres dran.
Und
also, kurze Unterbrechung, also dass das Training eben halt progressiv sich entwickelt.
Ja.
Also nicht immer alles auf demselben Niveau, eben halt auch wichtig, dann auch für alle Bereiche die Regeneration mit einzuplanen. Wenn, das ist mal gesagt, Trainingsphilosophie spricht, ist auch nichts Neues, aber zu begreifen, der einzelne Athlet, dass Belastung und Erholung sind immer eine Einheit sind. Ja, es ist nicht irgendwo Belastung und irgendwo Regeneration, sondern das gehört zueinander. Und das muss ich hinkriegen und das muss ich fühlen. Und das können immer halt die guten Leute. Guten Leute können hart trainieren, aber die wissen immer halt auch, wann hart gut war. Und die, oder das sind die sehr guten. Die guten Leute, die trainieren auch sehr hart, aber die wissen nicht unbedingt, wann sie die Pause setzen sollen. Und hören auch manchmal dann nicht auf den Trainer.
Okay. Wahrscheinlich wirst du jetzt nicht unbedingt aus dem Nähkästchen plaudern wollen und sagen, welche Athletin von dir.
Die Namen nenne ich.
Namen nennst du nicht. Um nochmal bei deinen Athleten zu bleiben, finde ich ja ganz spannend. Du hast ja wirklich jetzt in den letzten Jahren, vor allen Dingen im Marathonbereich, auch nochmal sehr große Erfolge gehabt, unter anderem mit Hendrik Pfeiffer, mit Amanal Petros, ich meine, der einen Halbmarathon-Rekord, den deutschen Halbmarathon- und Marathon-Rekord gelaufen ist. Trainieren die beide gleich? Also nimmst du deine Trainingsphilosophie und stülpst du den beiden über? Oder und stülpst sie den beiden über? Oder lässt du die beiden sehr individuell dann trainieren, weil sie unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen?
Ja, müssen wir als dritten noch Tom Groschel nennen.
Stimmt.
Der auch da plant oder auch in Johannes Motschmann studiert in Bochum, der allerdings nicht der auch sehr viel unterwegs ist und sehr viel selbstständig macht. Aber den nenne ich deshalb auch noch, weil wirklich alle vier unterschiedlich trainieren. Ja, wir zum Beispiel Tom Groschel hat auch sehr viel alternativ gemacht. Henrik war 3 Monate in der Höhe jetzt vor seinem Hannover-Marathon. Tom war jetzt vor seiner Bestleistung überhaupt nicht in der Höhe, obwohl er ein Vertreter der Höhe ist. Und dann kommt noch Amman dazu, der in einem anderen System teilweise ja trainiert, mit der Canova-Truppe da ja trainiert in Kenia. Und von daher trainieren die alle drei unterschiedlich. Mhm. Was natürlich allen dreien gemeinsam ist, ist zum einen, dass sie natürlich einen hohen Umfang fahren müssen. Also ich sag mal, mit 100 Kilometern in der Woche wird es schwierig. Obwohl ich da auch noch einen Sportler hatte, der damit ganz gut war.
Wen denn?
Michael Fietz.
Okay.
Der hatte dann ja mal so, der ist ja auch mal 10,59 gelaufen. Und da habe ich neulich das Training nochmal rausgesucht. Der hatte wirklich einen sehr niedrigen Umfang.
Okay.
Ja, aber um nochmal zurückzukommen, also von daher muss man eben mal sehen, dass es individuelle Wege gibt, es gibt individuelle Belastbarkeiten vom Bewegungsapparat, aber auch eben halt vom ganzen Umfeld her. Und da muss man dann eben halt auch einen individuellen Weg finden.
Okay.
Also es gibt nicht den pauschalen Plan.
Okay. Also würdest du denn sagen, du hast eine Trainingsphilosophie oder bist du so offen, dass du wirklich individuell auf die Athletinnen und Athleten reagierst und sagst, okay, der braucht das, die braucht das?
Nee, natürlich eine Trainingsphilosophie, die man dann immer halt variieren muss. Die größte Gefahr ist einfach, dass man einen Plan hat, einen Trainingsplan hat und meint, man muss diesen Plan durchziehen. Ist auch wiederum, sage ich mal, würde man sagen, ja, klar, aber da wundert man sich, wie viele Athleten einfach ihren Plan haben, den man mit denen gemacht hat, und die dann eben sagen, nee, aber mir fehlen doch da noch, keine Ahnung, 30 Kilometer, die muss ich jetzt nur abends nochmal machen, so ungefähr. Und deshalb gebe ich einem immer nur Trainingspläne raus, die über eine Woche, die nur eine Woche aufzeichnen, weil ich sage, wenn ich 14 Tage schon gebe oder womöglich 4 Wochen, und wenn ich in Urlaub fahre, dann mache ich das dann auch wohl. Aber ansonsten eine Woche, weil da kann sich immer so viel verändern innerhalb dieser Woche. Da wäre die zweite Woche schon blödsinnig, noch so durchzuziehen. Oder ich kann mich auch entwickeln, ich kann auch eine Belastung zusätzlich setzen. Aber von der das ist jetzt zum Beispiel immer für mich eine Philosophie, wenn man jetzt das Wort benutzt, also wirklich da zu sehen, wie entwickelt sich jemand, wo steht er und wie entwickelt er sich nicht nur innerhalb im 4-Wochen-Schema, sondern irgendwann wöchentlich.
Woran machst du das fest, diese Entwicklung? Und gibt es da irgendwelche Messwerte oder ist es sehr subjektiv gesteuert von den Athleten im Gespräch dann?
Also erstmal mache ich es natürlich daran fest, ist diese Zielstellung erreicht worden. So, dann bin ich ja einen großen Teil des Trainings dabei und kann sagen, ja gut, die ist erreicht worden mit Ach und Krach, mit Hängen und Würgen ungefähr. Ne? Oder eben halt die Selbsteinschätzung der Athleten, die dann auch oft so ehrlich dann sind, glücklicherweise sagen, ja du, das war, ich habe es geschafft, aber das war schon Ende der Fahnenstange für mich. Mhm. Und da gilt es eben darauf zu reagieren. Mhm. Und dann eben halt, oder man hat ja auch dann eben halt die Auswertung mit den Uhren mittlerweile, die ja dann jede Herzfrequenz darstellen, ein Höhenprofil darstellen und. Und da kann man dann schon entsprechend analysieren und auswerten.
Mhm. Das schützt ja wahrscheinlich dann auch vor, in der Regel vor Überforderungen. Ne? Also wenn man sagt, man macht einen Plan und die Leute wollen den erfüllen und machen es aber nur mit Hängen und Würgen und versuchen es dann aber mit der Brechstange, dann bist du entweder ausgebrannt am Ende oder verletzt.
Ja, ja, also richtig. Aber es gibt trotzdem dann die Athleten, die einfach nicht hören wollen und fühlen müssen. Mhm. Und dann muss man sehen, dass man die Kurve wieder dann doch bekommt. Also es ist ja auch so, ich setze einen Reiz, dadurch werde ich ja besser. Ist ja nichts, oder kann ich besser werden. Und es weiß natürlich nicht unbedingt immer jemand, wenn ich diesen Reiz gesetzt habe, müde bin, wenn ich morgen nochmal einsetze, wäre ich dann nicht vielleicht doch noch mal besser. Mhm. So, deshalb kann ich nicht jedes Mal einen bremsen, der sagt, ja, heute war gut, aber ich mache morgen nochmal oder übermorgen setze ich nochmal einen drauf. Mhm. Da muss ich eben halt dann schon ein bisschen gucken, Fingerspitzengefühl, sowohl für den Athleten oder beim Athleten haben, als auch bei mir beim Trainer oder überhaupt bei Trainer.
Ja, weil dann letztlich doch nicht alle gleich sind. Der eine Reiz kann bei dem einen was ganz anderes auslösen. Als.
Und wichtig ist immer, aber über das Ganze eine Struktur zu haben. Mhm. Also wo setze ich und wann setze ich meine Schwerpunkteinheiten? Mhm. Wann setze ich meine Regeneration? Wann setze ich meine Regeneration in der Woche? Ja, und wann setze ich aber eine gesamte Regeneration, wo ich mal vielleicht fast eine ganze Woche rausgehe und sage, nee, jetzt nehme ich mal einen Schritt zurück. Dann aber wieder die Frage, wie hoch setze ich die Regeneration? Also ich habe ja auch dann schon vielen Kollegen was gesehen, da war das dann teilweise mehr Überlebenstraining, was die gemacht haben. Und nach dem Überlebenstraining mussten die dann wirklich dann so ungefähr eine Kur fahren und haben dann gar nichts mehr gemacht. Ja, man hält eigentlich das Laufen einfach. Mhm. Aber dadurch, dass Laufen eben halt durch Trainingsintensives oder durch Trainingsintensität und Trainingumfang kann ich mich natürlich besser, schneller entwickeln, als ich das zum Beispiel in einer technischen Disziplin vielleicht kann oder im Sprint. Mhm. So, ich kann eben halt, wenn ich viel trainiere, werde ich normalerweise auch besser. Mhm. Das verführt aber eben halt die Athleten, noch mehr zu machen. Ich habe ja unter Läufern selten Leute, die ich anschieben muss.
Okay, das Bremsen ist dann eher deine Rolle. Ja.
Und da eigentlich besser Bock fahren, von der Bremser
werden. Ist das, wir haben beim Vorgespräch, nenne ich es jetzt mal, schon darüber gesprochen, dass heutzutage natürlich viele Informationen über das Training der Profis im Internet herumgeistern. Also man hört dann von Trainingsumfängen von 200 Kilometer und von langen Läufen 40 Kilometer nah am Renntempo etc. Und ich sehe dann viele Hobbysportlerinnen, Hobbysportler, die sagen, ja, so wie der, so wie die möchte ich halt auch trainieren und nehme das so ein bisschen zur Inspiration. Das kann ja dann eigentlich nur zur Überforderung letztlich führen. Jetzt machen wir einmal die Kaffeemaschine. Naja, das ist Mikrofon super empfindlich.
Komm raus. Ja, das ist genau das Problem. Das ist ja das Problem, was ich jetzt bei dem sogenannten Profi auch habe. Es gibt ja genug sogenannte Pro-Top-Läufer, nennen wir sie jetzt mal, die bei denen das Ganze wie ein Drahtseilakt ist und dann auch hinten überkippen. So, und ich habe dann natürlich bei dem Hobbyläufer oder Amateurläufer oder wie man nennen wollen, ist das Risiko natürlich noch viel größer. Noch dazu, weil jetzt ein Profi seinen Mittagsschlaf hält und dann damit das nochmal trainieren kann. Während der Hobbyläufer, der kommt von der Arbeit, läuft jetzt im Winter vielleicht abends im Dunkeln auch schon und meint, er muss dann gleich noch wieder an die Grenze gehen. Das ist natürlich ein ganz großes Risiko. Nicht nur von der Form, sondern insgesamt vom gesamten Gesundheits- oder ganzen, vom Immunsystem her, von den Bewegungsapparat her.
Das ist, glaube ich, wirklich auch ein Punkt, den viele vernachlässigen, dass der,
dass die Arbeit, dass die Zeit auf den Beinen, die man halt quasi neben dem Training noch so verbringt, dass es auch Stress für den Körper ist und man sich dann nicht so gut vom Training erholen kann, während ein Profi nach seinem Lauf morgens im Zweifel noch ein Mittagsschläfchen hält, um dann nachmittags nochmal trainieren zu können. Also man führt eigentlich zwei verschiedene Leben, die man nicht miteinander vergleichen kann.
Ja, ich habe über die Jahre hinweg ja auch sehr viele Sportler gehabt, die immer klar eine berufliche Ausbildung gemacht haben. Und finde es auch ganz toll, dass die meisten wirklich, oder ich kann ja nicht sagen, wie ich auch beruflich dann hinterher gemacht hat, natürlich durch den Sport auch sehr viel Disziplin lerne. Aber es ist eben halt so, dass sehr viele, die nebenher in Anführungsstrichen studiert haben, den Ehrgeiz, den sie als Sportler haben, auch gleichzeitig im Studium hatten oder auch im Job hatten. Und da hat sich immer gezeigt, beides auf gleichem Level, das geht nicht. Mhm. Also ich muss eine klare Priorität setzen, ich kann nebenher was machen und studiummäßig sogar gut, würde ich immer begrüßen. Auch ein Ziel vor Augen haben, würde ich auch in jedem Fall immer begrüßen, aber gleichwertig kann ich nicht. Ich kann nicht, sage ich mal, deutsche Spitze sein, und gleichzeitig auch noch einer der besten und schnellsten Studenten sein. Also schnell im Sinne von schnell Studium beenden und schnell mein Examen machen. Das geht nicht. Mhm. Das ist die Regeneration. Und wenn ich dann viele sehe, was ja bewundernswert ist, die ein Marathon-Training auf sich nehmen, aber 8 Stunden arbeiten, dann kommt vielleicht noch Fahrzeiten dazu, kommt noch Familie dazu und sich dann noch ins Training stützen, dass da das Immunsystem drunter leidet, ist eigentlich zwangsläufig. Da würde ich immer sagen, lieber in Ruhe eine Trainingseinheit in der Woche, die dann richtig scharf ist, wo ich dann wirklich hart rangehe, aber die andere Zeit mache ich mein Training eben halt auf einem mittleren Niveau.
Das Thema Regeneration ist ja auch ein spezielles. Manche verstehen darunter nichts machen, manche einen langsamen Dauerlauf, einen kurzen, andere die Faszienrolle. Was sind so für dich, was macht für dich eine gute Regeneration aus, neben der Steuerung, dass halt Belastung und Entlastung vernünftig aufeinander abgestimmt sind? Aber gibt es so Sachen, wo du sagst, okay, das funktioniert sehr gut, um sich vom Training zu erholen?
Das ist dann ganz vielfältig. Das fängt ja auch mit der mentalen Erholung an, also dass ich mal rauskomme aus diesem ganzen Laufschema, mich nicht noch dann abends oder nachmittags auch noch wieder mit dem Laufen beschäftige, sondern auch mal gedanklich was anderes mache. Von daher auch wichtig, dass man den Ort mal wechselt und Tapetenwechsel hat. Regeneration gehört natürlich dann ansonsten, aber die Standardsachen mal dazu wie Eisbäder, Sauna, Physiotherapie oder vielleicht auch wirklich einfach mal sich aufs Rad setzen, aufs Spinningrad setzen und vielleicht mal schwimmen gehen. Das sind alles Sachen, die sind dann auch wieder sehr individuell. Und manche, wenn ich manchen sage, geh aufs Rad, man fängt an zu schreien. Und andere machen das eben halt liebend gerne und machen dann den Fehler und fahren schon wieder dann 60 Kilometer im Berg so ungefähr hoch. Mhm. Aber das sind die Standardsachen, die ich einfach machen muss. Physiotherapie, ganz wichtig. Ja, wenn ich also wirklich 180, 200 oder noch mehr Kilometer laufe, aber auch 160 laufe, brauche ich jemand mindestens 1-2 Mal in der Woche eine Physiotherapie.
Mhm. Anderes wichtiges Thema, was viele beim Thema Regeneration natürlich auch im Schirm haben, ist das Thema Ernährung. Hast du da spezielles Wissen oder spezielle Anforderungen, die du mit deinen Leuten teilst, wo du sagst, das ist essentiell? Oder ist Ernährung für dich jetzt kein großer Bestandteil des Trainings?
Es ist also nicht der vorrangige Bestandteil des Trainings, aber das liegt also von mir, von meiner Seite aus. Es ist von Athletenseite auch ganz unterschiedlich und die meisten sind noch ziemlich fit und pfiffig, was Ernährung angeht und achten da schon sehr drauf. Allerdings gibt es natürlich auch so Sachen, gerade was jetzt Aminosäuren angeht oder so, wo man dann natürlich dann auch sich hinsetzt und mit den Athleten das bespricht, was ist sinnvoll, was ist da machbar. Aber die Bereitschaft dazu ist eben halt auch ganz unterschiedlich. Viele wollen aber nichts von wissen und andere stützen sich gleich darauf und greifen so ungefähr nach dem Strohhalm und meinen, da wäre die Lösung. Ich denke mal, dass die Ernährung gerade nach dem Lauf, also sehr schnell wieder Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, Aminosäuren und entsprechend Magnesium und diese ganzen Sachen, das ist ganz fundamental. Das muss passieren, dass ich direkt nach dem Lauf reagiere. Und das andere sind eigentlich so Sachen, dass ich natürlich kein oder nur wenig Alkohol trinke, dass ich natürlich mich kohlenhydratreich ernähre, das sind und Eiweiß auch eben halt entsprechend
ja,
zuführe, das sind eigentlich Standardsachen.
Okay, aber es klingt so, als würden deine Athleten da schon ziemlich genau wissen, was sie tun, beziehungsweise einfach keine Probleme groß haben.
Ja gut, ich hatte schon mit dem einen oder anderen das Problem und dann haben wir dann natürlich schon einen Plan aufgestellt und gesagt, so was gehört dazu, was musst du jetzt eben halt als Standard machen. So, es kann nicht sein, dass du jetzt kein Magnesium nimmst. Mhm. Kann nicht sein, dass du eben halt da kein Zink, kein Selen nimmst und diese Standardsachen. Das wird natürlich schon ausgetauscht. Aber viele sind ja sehr, bei Frauen hat man das noch ein bisschen ausgeprägt, weil die stärker wieder aufs Gewicht, obwohl beim Marathon eigentlich weniger, aber insgesamt im schon mehr aufs Gewicht achten meistens, dass das dann eher grenzwertiger wird. Wo man dann sagen muss, wenn du noch weiter gut laufen willst, dann musst du auch sehen, dass du genug zuführst. Was dann wieder losgelöst ist von der normalen täglichen Ernährung, dass man dann vor dem Marathon halt hergeht und sagt, so, da lass uns nochmal drüber reden, da müssen wir sehen, dass du eben halt die spezielle Ernährung vor dem Marathon eben halt nochmal vor Augen hast, was da zu tun ist.
Hat sich da viel getan, so bei der Herangehensweise an so einen Wettkampf, was so die Verpflegung angeht, weil es heute natürlich mit Gels und Kohlenhydratgetränken ganz andere Möglichkeiten gibt als, ich sag jetzt mal, 20 Jahre zurück.
Ja, das ist schon ein wesentlicher Unterschied mit den Gels und auch mit den Getränken. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob die wirklich so viel bringen, weil ich eben halt ein paar Beispiele habe, wo wir eben gar nichts genommen haben oder wir ganz wenig genommen haben und trotzdem Top-Leistungen geliefert haben. Ich würde es aber nie abstreiten. Ich würde immer jedem empfehlen, sofort mit der ersten Station was zu trinken und dann eben halt auch entsprechend Gel zu nehmen. Das ist keine Frage. Aber vielleicht wird das auch so ein bisschen überbewertet, weil es natürlich von den Herstellern von unseren Produkten auch, wie soll man sagen, mit angeschoben wird. Mhm. Ne? Und von daher ist die Gewichtung, ich glaube, wenn ich mich gut vorbereitet habe, gut trainiert habe, dann ist das zweitrangig. Aber dass ich natürlich jetzt Tag vorm Wettkampf, mir nicht nur ein Steak reinhaue, was noch schön ist, am nächsten Tag Fett im Magen liegt, das sind ja so Standardsachen, die weiß man eigentlich.
Ja. Ein wichtiges Thema heutzutage zumindest ist Krafttraining. Das haben heute ganz viele auf dem Schirm, früher eher weniger. Was rätst du da deinen Leuten? Gehen die ins Fitnessstudio, stemmen die Hanteln oder ist es eher Basis-Krafttraining im Sinne von Stabi-Training?
Ja, ganz früher war das so. Ich habe einen Kollegen, Mann, neulich durch Zufall, wir sind zusammen früher gelaufen, wir haben früher auch mal Zirkeltraining gemacht. Mhm. Zirkeltraining gemacht bis Weihnachten ungefähr und dann war das Krafttraining weg. Hab man es vergessen. Wobei das Zirkeltraining damals auch so einherging, das war eigentlich mehr ein hochübersäuerndes Ausdauertraining.
Ja. Weil man die Schulz schön hoch.
Ja, genau. So, und heute hat sich da schon eine Menge getan. Und da sind ist auch wieder sehr facettenreich. Ich habe es auch in Kenia beobachtet, die machen das auch eigentlich sehr diszipliniert und regelmäßig, auch mit leichten Gewichten. Und dann gibt es natürlich das Stabi-Training, was mittlerweile eigentlich bei den meisten Standard ist und sicherlich auch ganz wichtig ist im Sinne von Bewegungserhaltung. Und das Krafttraining, da gibt es immer sehr große Unterschiede in der Handhabung.
Mhm. Was ist da so dein Weg? Rätst du da irgendwas? Oder ja, denkst du, Hauptsache, die machen irgendwas?
Hauptsache, sind beschäftigt. Nee, ist jetzt zum Beispiel so, dass jetzt mal Nils rausgegriffen, der macht das mit einer Physiotherapie. Der hatte Probleme und den sind wir dann, sage ich mal, auch, glaube ich, ganz gut mit ärztlicher Hilfe. Dann sind wir den nachgegangen und kennen, glaube ich, jetzt auch immer den Grund. Und da hat er eine sehr gute Physiotherapeutin, mit der er zusammenarbeitet und macht dann Krafttraining mit der.
Was hatte er?
Ah, der hatte ja Achillessehnenprobleme, die dann allerdings, und auch in der Hüfte Probleme das Jahr davor, deshalb lief er ja in Valencia letztes Jahr den Halbmarathon. Muss da dann nicht rangehen, weil er sich eine Hüfte damit zugezogen hatte. Und das haben wir aber, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen.
Mhm. Ja, es ist ja auch ja, ein aufstrebendes Lauftalent, das ist ja beinahe untertrieben. Ich meine, er hat ja schon gezeigt, was er so kann. Und wenn er jetzt dann wieder fit ist, wird er wahrscheinlich auch auf den Marathon gehen bald? Oder gibt es da Pläne?
Erstmal ist es so, dass er erstmal die 5.000 und 10.000 Meter insbesondere, sag ich mal, noch wirklich ausschöpfen soll. Ja. Also er hat jetzt diesen Sommer auch ein bisschen Pech, dass er sich einen Tag vom, wo kriegt ja noch Finale, 10.000 in München, an den Magenverstimmungen zugezogen hatte. Von daher war der 8. Platz eigentlich, fand ich noch sehr, sehr gut. Und er hat ein sehr hohes aerobes Niveau und denke mal, vielleicht Ende nächsten Jahres ist man dann Marathon mal ins Auge gefasst.
Mhm. Jetzt habe ich schon mal kennenlernen dürfen, als ich in Kenia war und da waren eben auch unter anderem dann alle deine anderen Jungs, also Amanal war da, Henrik war da, Tom war da, du damals nicht, ich wusste jetzt gar nicht, ob wir uns da schon mal getroffen hatten oder nicht, aber Höhentraining scheint ja auf jeden Fall für dich und deine Leute gesetzt zu sein, weil ich meine, Henrik war jetzt monatelang da, Amanal ist quasi beinahe Staatsbürger von ICANN geworden, so oft wie er da ist und wie dann hat. Ist es was, wo du sagst, ohne geht's nicht, in der absoluten Spitze natürlich jetzt?
Grundsätzlich bin ich also auch ein Anhänger des Höhentrainings. Allerdings bleibe ich auch immer so kritisch, dass ich sage, man kann auch mit einem sehr guten Flachlandtraining eben sehr, sehr weit kommen und vielleicht auch in die Spitze kommen. Ob das im Marathonlauf auch geht, das weiß ich nicht. Also ich hatte selbst einen Athleten 15 Meter, der ist 3,33 gelaufen, ohne Höhentraining. Jetzt muss man sehen, der Tom ist seine Bestzeit gelaufen, im Marathon auch ohne Höhentraining. Sebastian Händel ohne Höhentraining. Also man kann auch sehr weit mit einem gut strukturierten Training im Flachland kommen. Hat eben halt das Flachland hat natürlich den Vorteil, dass das Steuern des Trainings einfacher ist. Also in ITEN, wenn du selber da warst, weißt ja, da gibt es ja so gut wie keine flache Strecke. Nee. So, und daher Zeiten einzuschätzen, noch dazu bei knapp 2400, ist natürlich eine andere Geschichte, als wenn ich hier um Kemnader See laufe, schön flach und auf 60 Meter Höhe oder was der hat. Ne? Also es ist einfacher zu strukturieren, man kommt mit diesem Training sehr weit, aber einen entsprechenden Kick kann ich mir und einen entsprechenden Reiz kann ich mir wirklich dann in der Höhe noch holen.
Was bringt das? Also was sind so deine Erfahrungswerte? Wie viel Prozent kann man damit herauskitzeln? Oder ist das total individuell, weil der eine es gut verträgt oder nicht? Also ich erinnere mich, als ich da war, saß, glaube ich, Tom die meiste Zeit auf dem Fahrrad. War das Tom? War dann mit der Höhe nicht klar? Das ist nicht so
gut. Nee, mit der Höhe kommt Tom eigentlich ganz gut klar.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja. Aber nee, Tom ist sehr oft in der Höhe. Ich war schon sehr, sehr oft. Früher auch mit Rostock war sehr oft in St. Moritz. Und das ist schon ein Typ, der damit gar nicht ganz klar kommt. Kann sein, dass er Fußprobleme hat. Ja? Dass er deshalb viel am Rad gemacht hat. Wir haben bei ihm so und so sehr viel immer alternativ noch im Plan. Und, aber Höhe ist individuell. Es gibt ja wohl diese Non-Responder gibt es auch. Und von daher kann ich das in Prozenten schlecht ausdrücken. Es kann ja auch keine wissenschaftliche Untersuchung dazu geben. Ne? Man braucht ja eine Vergleichsgruppe, die dasselbe im Flachland trainiert. So, und dann ist die Frage, bei welcher Höhe fängt man an? Bringt 2,4 was oder bringt schon 1,8 was? Andere sprechen bei 1,5 schon von Höhe. Sagen die Wissenschaftler wieder, hat nichts mit Höhe zu tun. Also von daher kann ich es nicht im Prozent ausdrücken.
Ja, aber deine Jungs und Mädels fahren halt, Jungs jetzt vor allen Dingen, fahren halt hin. Wahrscheinlich ist es aber auch gut für den Kopf, weil man halt da, gerade jetzt in Kenia, keine Ablenkung hat. Ne? Also man hat halt wirklich dann nur das Laufen, kann sich darauf konzentrieren. Viel anderes kann man ja nicht machen. Ne?
Also ich habe, ja, das ist richtig. Aber ich bin vor 30 Jahren zuerst mal mit Höhe auch angefangen, in Flagstaff. Und es hieß dann eben von Anfang an, wenn du in die Höhe gehst, dann musst du eben halt auch nicht 14 Tage, dann musst du mindestens 3 Wochen, besser ist noch 4 oder 5 Wochen. Mhm. So, wir sind da 5 Wochen dann in die Höhe gegangen. Und das Gute war eben halt, die sind 5 Wochen an einem Trainingsort gewesen, haben sich nur im Training gekümmert. Ja, und zwischendurch dann natürlich auch ein bisschen ein paar andere Sachen mal, aber anders als hier, wo dann wieder sehr viele Einflüsse von außen kommen. Kannst du mal hier vorbeikommen, kannst du mal das machen oder musst noch an der Uni. Und das ist eben halt, die Zielstellung ist damit viel klarer gegeben. Und das ist ein sehr hoher Effekt auch, den dieses Trainingslager über lange Zeit hat.
Auch wieder ein Unterschied von Profis und Amateuren. Einfach diese Möglichkeiten, sich mal komplett rauszunehmen über mehrere Wochen.
Deshalb, ich kenne einige, an denen wird dann ja auch so gefragt, ich setze ja vor, wie ich mal in die Höhe gehe. Ich sage ja, versuch da erstmal im flachen dein Niveau auszureizen oder sehr weit zu kommen. Aber du kannst auch in die Höhe gehen. Ja, das bringt mir doch was und so. Da werden so Wunderdinge erwartet. Nur weil es jetzt höher ist, bin ich hinterher dann auf einmal ein anderer Läufer. Das passiert nicht. Ich kann damit was rausholen, auf jeden Fall, wenn ich das richtig mache. Das bringt was, aber es ist nicht so, dass ich, sage mal, hier der Ackergaul bin nach der Höhe, wenn ich dann das Rennen fährt. Das wird nicht passieren.
Ja. Im Zweifel kann es auch nach hinten losgehen, wenn man dann entweder gar nicht klarkommt mit der Höhe oder Non-Responder ist, dann hat man sehr viel Geld und Zeit verschwendet. Und hat letzten Endes nichts davon.
Ja, man hat das Erlebnis. Ne? Das genau. Tennis, egal in welcher Form man runterkommt, wenn man laufbegeistert ist, würde ich es eigentlich fast jedem raten, irgendwo mal nach Kenia oder Äthiopien zu fliegen und das anzuschauen, weil das ist ja vom Erlebnis her was ganz anderes, wenn man da morgens um 7 Uhr auf der Bahn steht und da laufen dann 120 Leute. Ne?
Ja. Bist du da gerne hingefahren nach Kenia dann?
Ja, ich war ja zuletzt jetzt im Sommer noch. Und das ist natürlich wunderschön am Carrier View. Und doch, haben mir eigentlich immer sehr gut gefallen.
Ja. So, jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich so ein bisschen auf das, was man jetzt gerade, wir haben ja Wintertraining, Nebensaison, Grundlagentraining, sagt man ja dann immer das Stichwort. Wie trainieren deine Leute jetzt gerade? Also was machen die jetzt gerade? Warum machen sie das? Und was sollten vielleicht die Hobbysportlerinnen, Hobbysportler jetzt gerade auch machen, wenn sie im nächsten Frühjahr Marathon laufen möchten? Was muss man jetzt richtig machen?
Ja, jetzt wenn ich meine Fee, jetzt nehmen die mal alle was anderes. Also insofern, dass das war die Zielstellung immer das unterschiedlich ist. Henrik ist jetzt nochmal in New York, nochmal so mitgelaufen. Mhm. Der braucht also jetzt auf jeden Fall erstmal eine Erholung.
Erstmal Erholung, gut. Ja.
Tom ist gerade nach einer längeren Pause, die er gemacht hat, hatte ja nochmal im Sommer auch ziemlich Corona sehr stark, ist jetzt gerade wieder ins Training eingestiegen. Amann ist just jetzt in der Höhe und Nils bereitet sich mit den 10.000 Metern schon insgesamt ein bisschen anders vor. Ich würde jetzt, wenn ich jetzt als Hobbyläufer werden will, jetzt im Frühjahr was machen, ich würde erstmal natürlich sehen, wo stehe ich. Beziehungsweise als allererstes würde ich erstmal eine Analyse machen, was habe ich denn vorher gemacht. Ja, das wird, glaube ich, bei den meisten vergessen. Also zu sagen, so, ich analysiere einfach, analysieren hört sich jetzt hochtrabend an. Aber ich gehe einfach mal her und gucke so, wie viele Trainingswochen habe ich denn vor meinem letzten Marathon gehabt? Wie viele Trainingswochen habe ich damit in welchem Umfang gehabt? Wie viele Ausfälle hatte ich? Warum hatte ich diese Ausfälle? Das wird ja oft ganz vergessen. Ja, konnte ich nicht, hatte Schnupfen. Ja, warum habe ich andauernd Schnupfen gehabt? So. Und das einfach zu analysieren, auch dann zu sagen, in welchen Geschwindigkeiten bin ich denn gelaufen? Ich glaube, dass das erlebe ich ja auch bei Leuten, die hoch ambitioniert laufen. Wir hatten es vorhin mal ja auch schon gesagt, wir wussten früher gar nicht, wie schnell wir waren. Ja, sind wir nach Gefühl gelaufen. Ist ja nicht immer schlecht, aber besser ist, wenn ich es wirklich analysieren kann und sagen kann, okay, ich habe eine feste Runde, die ist so und so lang und die bin ich in den und den Geschwindigkeiten gelaufen. Wie oft habe ich denn jetzt wirklich lange Läufe gemacht, wie oft habe ich Tempo gemacht? Also die Analyse würde ich zuerst machen.
Okay.
Und dann ist es eben mal Standard, dass ich als nächstes hergehe und fange natürlich gleich nicht mit der hohen Geschwindigkeit an, einfach mit ruhigen Dauerläufen an, jetzt verstärkt vielleicht dann auch nochmal herzugehen und laufe am Anfang kraftorientiert, dass ich also stärker mal profiliert laufe, profilierte Runde laufe, mich im allgemeinen, sag ich mal, Bewegungsapparat insofern kräftige, muss nicht unbedingt jetzt ein Handeltraining sein, aber wirklich Stabi-Training regelmäßig zu machen, vielleicht Yoga zu machen. Das wäre jetzt mein Ansatz. Und dann nach einem bestimmten, wenn ich jetzt keine LD machen kann, gehe ich mal her und mache mal einen 20 Kilometer Stundenlauf.
Ich ja, glaube, die wenigsten schaffen ja 20 Kilometer.
Fiel mir auf, wie ich es gesagt habe. Nein, aber mache mal einen, mach einen Stundenlauf.
Ja. Und komm 11 Kilometer weit.
Und komm vielleicht noch 11 Kilometer weit. Mach diesen Stundenlauf aber eben halt so, ist ja auch nichts Neues. Mhm. Aber hab mit diesem Stundenlauf immer dann schon eine Orientierung von der Geschwindigkeit, wo ich momentan stehe und wie ich mich ausbelasten kann.
Ja, einfach mal so den Status quo feststellen. Ja. Und das dann natürlich am besten, wenn man das über Jahre gemacht hat, dann weiß man, sieht man die Entwicklung. Ne?
Genau, oder macht, ich kann ihn ja auch alle 6 Wochen machen. Mhm. Ja. Oder alle 8 Wochen machen. Mhm. Und guck einfach mal, entwickle ich mich überhaupt? Und habe dann einen Leitfaden, schlicht mein Training an. Und dann würde ich dieses Training für den Marathonbereich würde ich dann ganz konsequent erstmal wirklich überhaupt nicht schneller, auch mit Intervallen, durch Intervalle laufen oder Tempodauerlauf laufen. Nie schneller als die Durchschnittsgeschwindigkeit von einem Stundenlauf.
Okay. Und das Thema Grundlagentraining ist dann nicht unbedingt einfach nur lange, langsam laufen, sondern wie du sagst, ne, mal profiliert, mal Kraft reinbringen, all das, was man dann im Zweifel in der Hauptsaison nicht mehr so macht, weil man da dann spezifisch im Marathon trainiert.
Ja, ich glaube, das ist zum einen, es ist immer halt auch vom Kopf, wie man sagt, ist einfach mal eine Abwechslung. Einfach mal mental frisch zu bleiben. Und wenn ich jetzt von Anfang an in die langen Läufe wieder reingehe, mache ich mich von Anfang an ja nur erstmal müde, noch dazu, wenn der Trainingszustand nicht so gut ist. Mhm. Also jetzt besser ein bisschen variieren, Intervalle mal reinbringen, die müssen ja nicht alle immer ausgereizt werden. Ich will ja nicht Laktazid laufen, ich will nicht in die Säure rein, sondern ich mache die Intervalle alle, kann mich an der Herzfrequenz vielleicht orientieren, habe ich ja vielleicht mitgenommen, wenn ich diesen Stundenlauf gemacht habe. Und mach einfach dann über Intervalle, über Tempodauerlauf 2-mal in der Woche eine andere Geschwindigkeit, eine höhere Geschwindigkeit.
Bist du dann eigentlich ein großer Fan von Trainingstagebüchern? Wir hatten vorhin, vor der Podcastaufnahme, hast du mal so ein paar Sachen von dir gezeigt, von früher noch so handgeschrieben mit Bleistift und die einzelnen Einheiten, Kilometer, wenn du es dann wusstest, wie lang die Runde war, aufgeschrieben, wie du dich gefühlt hast. Da würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich braucht man das, um dann auch so eine Analyse überhaupt machen zu können, mal zurückzublicken und zu sehen, okay, warum war ich im Frühjahr vielleicht verletzt? Habe ich da zu viel intensiv trainiert? Habe ich zu viel lange Läufe gemacht? Oder warum lief es nicht im Marathon? Habe ich zu wenig lange Läufe gemacht? Ne? Ist das etwas, wo du sagst, okay, ein Trainingstagebuch ist schon so essentiell?
Würde ich gar nicht jetzt drüber diskutieren wollen.
Ja, braucht man.
Ja, man braucht es. Ich weiß aber auch, dass es im Spitzenbereich nicht immer gemacht wird. Selbst im Spitzenbereich. Manchmal sind die, unsere Freizeitläufer, Breitensportler, die sind da akribischer und besser drauf als so mancher Spitzenathlet. Ich halte es aber für absolut unabdingbar. Wenn ich weiterkommen will, ich muss ja wissen, was ich gemacht habe. Und wenn ich dann nach 2 Jahren frage, ich bin da einmal in Bestzeit gelaufen, was haben wir denn damals noch gemacht? Ja, und dann kommen ja im Gedanken, bleiben dann 3, 4 gute Einheiten hängen und dann muss ich diese 3, 4 guten Einheiten nur verdoppeln und dann bin ich schneller. Das stimmt ja nicht. Also ich brauche schon eine klare Analyse und dazu brauche ich eine klare Aufzeichnung. Mhm. Das muss nicht digitale Folgen, das kann auch immer noch handschriftlich werden. Mhm.
Machst du das für deine Leute oder tragen die das selber ein, wie sie möchten und du passt dich dann an, je nachdem, der eine schickt dir bei Strava, der andere schickt dir tatsächlich noch ein Trainingstagebuch, wie funktioniert das?
Sowohl als auch. Okay. Beides, ich habe jetzt zum Beispiel mich eben halt, jetzt meinen Namen nennen beim Hendrik, wirklich habe ich einen Klick, dann kann ich zurückgehen. Wann ist er zu mir gekommen? 2012. Kann ich jedes Training auf einen Blick sofort runtergehen. Mhm. Bei dem anderen läuft es dann mehr über die Garmin-Uhr, wo ich dann persönlich dann nachhalten muss und auswerten muss.
Naja, doch. Okay. Ja, da steckt dann noch Arbeit für dich mit drin.
Ja, schaffe ich aber noch.
Ja, so viele Athleten sind es ja jetzt gar nicht.
Nee, ist jetzt überschaubar. Da hatte ich früher hatte ich immer 10, 12 bestimmt. Mhm.
Ja. Nochmal so ein Ausblick für dich persönlich. Wie machst du jetzt weiter? Du bist nicht mehr eigentlich aktiv. Du bist, wenn man so will, in Rente und betreust aber immer noch deinen Athleten. Warum machst du das? Und bis wann machst du das? Gibt es da einen Plan?
Schon, das ist eine heikle Frage.
Oha. Und wird rausgeschnitten.
Nein, nee. Kein Problem. Also es ist so, dass ich momentan ja noch bis Ende des Jahres Bundestrainer bin für Marathon der Männer. Damit werde ich aufhören. Das steht schon mal fest. Es ist einfach so, dass ich jetzt seit gut zwei Jahren Rentner bin und dann auch immer wieder überlegt habe, ja, sollst du das weitermachen? Aber es ist eben halt, eigentlich war der Beruf für mich immer Hobby. Also ich hatte das Glück, wirklich mein Hobby zum Beruf zu machen.
Also es war nicht dein Hobby, nur ums
klar. Nee, es war dein Beruf. Ich hatte das Glück, mein Hobby zu beruhigen.
Ja.
So, und jetzt ist es eben halt mehr Hobby. Mhm. Ja, die Sportler wollen es ganz gerne, dass ich das weitermache. Und sonst wäre es so schlimm, sonst würde ich es auch nicht mehr machen. Und mein Umfeld jetzt hier, mein häusliches, eben halt auch insbesondere meine Frau, die hat da auch Spaß dran und sagt, mach das weiter. Und von daher passt das dann im Moment. Mhm. Und so sehe ich das, wie sagt man am Fußball, ich muss mal von Spiel zu Spiel gucken. Also ich mache es nicht von Lauf zu Lauf, aber erstmal von Jahr zu Jahr.
Mhm.
Und habe jetzt 3 Athleten von den 4, die sind ja auch schon sehr, sehr selbstständig, muss man sagen. Wobei Nils jetzt nichts absprechen will, aber Nils ist ja noch einer der Jüngeren, der ist noch nicht so lange dabei. Und von daher muss man dann gucken, wie das weitergeht, wenn die Selbstständigkeit der Sportler zunimmt.
Aber wenn jetzt jemand käme und sagt, Bruno, das, was du da machst, das gefällt mir. Möchtest du mich trainieren? Würdest du dann Nein sagen, weil er nicht quasi Bestand deiner Trainingsgruppe ist?
Ja, das habe ich natürlich. Habe ich schon.
Okay.
Jetzt mehrfach.
Ja. Ah, da sagst du dann ab?
Nee, ja.
Also du machst die du hast quasi...
Außer zahlt verdammt gut. Dann
okay.
Kannst du auch schon. Nein, Sina selbst wieder wirklich nicht. Überhaupt nicht. Hatte ich auch sehr attraktive Anfragen, kann ich anders sagen, aber das steht momentan nicht an.
Nee.
Ne? Das wäre, ich sag nicht, wenn wir jetzt einen Trainingspartner zu Nils nochmal wäre, das wäre dann vielleicht auch eine Option.
Mhm.
Aber ansonsten habe ich ihm gesagt, ich mache das jetzt, will auch nicht mehr ganz so viel jemand reisen, als Bundestrainer ist man ja nochmal wieder mehr unterwegs, als Berufstrainer da will ich noch ein bisschen zurückschauen.
Ja, also bei den Wettkämpfen würde man dich jetzt da nicht unbedingt jedes Mal an der Seitenlinie sehen?
Das weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken, inwieweit auch immer die Notwendigkeit gegeben ist. Es ist ja früher so gewesen, man konnte ja früher fast alles mit dem Rad begleiten. Und jetzt wird das ja auch immer schwieriger.
Mhm.
Gut, in Valencia bin ich dann hin und her gekreuzt mit dem Rad. Aber so, dass man nebenher fahren kann, das ist ja dann bei den meisten großen Marathons nicht mehr erlaubt.
Mhm. Bist du noch so richtig Leichtathletik interessiert? Also schaust du auch Marathons, wenn da keiner deiner Athleten dabei ist? Oder und bekommst du so mit, ne, irgendwie irgendwelche Entwicklungen, Gerüchte? Oder denkst du, ich habe jetzt auch alles gesehen und mitbekommen?
Ach nee, das nicht. Ich habe alles gesehen. Nee. Kann ja ein Sargnagel schon. Nee, das nicht. Aber ich ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Marathon, sagen wir, 2 Stunden lang verfolge. Mhm. Das nicht. Aber ich verfolge natürlich schon die Ergebnisse und entsprechende Läufe, sage ich mal, gerade in Deutschland, die verfolge ich schon und gucke schon, wer da läuft. Mhm. Also auch wenn es nicht jetzt meine Athleten sind. Mhm. Das interessiert mich auf jeden Fall, klar.
Mhm.
Aber gerüchtemäßig, klar, was jetzt nicht, wir sind ja auch schon keine Gerüchte mehr, wenn man jetzt das Doping-Thema nimmt. Das ist ja nicht auszublenden, das kriege ich natürlich mit. Also, leider.
Ja.
Also nicht leider, dass ich es mitkriege, aber leider, wie vehement das natürlich immer jetzt wieder auffällt.
Mhm. Wenn wir schon dabei sind, also nicht beim Thema Doping, das wollen wir jetzt einfach mal außen vor lassen, weil es irgendwie ein leidiges Thema ist, aber jetzt hat ja Konstanze Klosterhalfen vor kurzem ihr Halbmarathon-Debüt gegeben. Großartige Zeit, knapp hinter dem deutschen Rekord. Würdest du sagen, das ist so eine, die in Zukunft da im Marathon, Halbmarathon auch noch richtig glänzen kann, Richtung deutschen Rekord auch da laufen kann beim Marathon vielleicht?
Vor Coco ist kein Rekord sicher, würde ich sagen. Nein, ich glaube nicht, dass sie in absehbarer Zeit einen Marathon läuft.
Mhm.
Wir waren ja noch zusammen jetzt im Frühjahr im Trainingslager auch und dann kam auch mal so das Thema
Marathon. Okay, also ihr habt euch ausgetauscht.
Deshalb habe ich schon gewundert, dass sie einen halben gelaufen ist. Ich glaube nicht, dass momentan das Thema Marathon für Sie ansteht. Ich meine, mit dem Potenzial, was Sie auch noch über 10.000 Meter, 5.000 Meter hat, denke ich mal, dann wird das noch ein bisschen Zeit haben. Aber wenn sie will, wenn sie das wollte, klar, dann würde sie sofort natürlich in die Weltspitze laufen. Da bin ich mir sicher.
Ja.
Weil sie hat einfach auch, das einzige Risiko, was er haben konnte, ist, dass er wirklich viel zu schnell angeht. Weil sie dann eben halt ja auch ein Typ ist, die auf Risiko geht und so locker, wie das dann am Anfang für sie ist, von der Geschwindigkeit. Aber ansonsten, glaube ich, wird sie da auch ein gutes Ding machen.
Ja, okay, gut. Risiko muss man natürlich auch heutzutage gehen, ne? Weil die Zeiten sind alle so schnell, da kann man nicht mehr locker reinstarten und mal gucken, was geht.
Nee.
Ja, muss man schon von Anfang an Risiko gehen.
Ja, so ein Typ ist sie ja dann immer.
Ein bisschen wie Amanal halt auch, ne?
Ja, die haben, glaube ich, schon gewisse Gemeinsamkeiten.
Sehr gut. Okay.
Ja, aber es ist ja toll, da war ich mal auch bei Henrik, hat auch schon, als er seine 2:10 lief. Da ging er ja auch noch unter 2, also in Sevilla.
Ja.
Und da war das Trinken vorher nicht so ausgeprägt gut, da habe ich gedacht, oh Gott, was macht der da?
Aber war das nicht so abgesprochen?
Er wollte es probieren einfach, ja.
Okay.
Aber das war ja dann nochmal wieder ein bisschen schneller.
Ja.
Und hat das aber dann hinten ja auch sehr, sehr gut hingekriegt.
Wie ist das eigentlich am Renntag? Wie siehst du da deine Rolle? Weil klar, im Rennen selbst kannst du nichts mehr machen. Du hast gesagt, früher konnte man irgendwie noch mit dem Fahrrad mitmachen. Coaching ist ja eigentlich verboten, untersagt. Wie siehst du deine Rolle am Renntag? Was kannst du da noch machen?
Am Renntag selber ist man, glaube ich, eher so ein bisschen wie die Feuerwehr, ne? Wenn es halt dann doch nochmal irgendwo brennt, dann muss man schnell dahin und gucken. Also ist alles da, passt alles. Also mehr so derjenige, der vielleicht dann nochmal beruhigt, wenn es notwendig ist. Falls es gewünscht ist, mal nochmal was zum Rennen vielleicht sagt, zu der Konkurrenz sagt. Aber eigentlich ist das vorher passiert und am Renntag selber ist man eigentlich wirklich nur so für Problemdinge vor Ort. Also wenn irgendwas passiert, ich sage dann auch meistens, hol einen Warnlauf, die Plakier, wenn man das wüsste, wo er hinkommen müsste. So, dass dann einfach so eine gewisse Sicherheit ist, wenn einer mal wieder was vergessen hat, Trainer ist da, kann der vielleicht nochmal losschießen.
Okay. Und wenn ein angenommenes Rennen lief jetzt richtig gut, Amanal ist wieder einen neuen Rekord gelaufen, was für ein Gefühl hast du dann? Also ist das dann auch dein Erfolg? Siehst du das so? Oder sagst du dann, okay, das ist Amanals Erfolg und ich habe damit gar nicht so richtig viel zu tun gehabt?
Ach, das kann man jetzt nicht sagen. Ne? Erstmal ist es natürlich der Erfolg des Athleten. Ja, also da so weit muss man sich dann als Trainer schon eindeutig zurücknehmen. Ich glaube, manchmal in jeglichen Bereichen werden die Trainer da unterschätzt. Ja. Können wir jetzt beim Fußball diskutieren da, ne? Ist ja ganz typisch, meiner Ansicht nach, eine vollkommene Überschätzung der Trainer. Aber egal, und insofern muss man seinen Anteil dann sehen. So, der Anteil, jemanden an den Start zu bringen, von Seiten des Trainers, ist ja nicht immer nur alleine in dem Training gegeben. Der Trainer übernimmt ja auch drumherum andere Funktionen sehr oft. Und insofern ist man dann, wenn so ein Ding dann gut ausgeht, natürlich auch mit sich zufrieden, dass das geklappt hat.
Ja, okay.
Auf jeden Fall.
Ein bisschen stolz ist man dann schon auf.
Ja, Stolz, Freude, dann schmeckt das Bier dann anschließend umso besser.
Okay, sehr gut. Ich würde sagen, das ist so ein schöner Abschluss und dann danke ich dir für deine Zeit, dass wir dich hier zu Hause besuchen durften und genau, lassen dich jetzt in Ruhe deiner Rente nachgehen.
Ja gut, ist ja so langsam Mittagsschlafenszeit.
Ja, das ist ja dann quasi das Leben eines Profisportlers. Ne? Als Rentner kann man mittags auch sich mal hinlegen.
Ja, könnte man. Also ja. Ich weiß nicht, wie oft mittags schlafe ich gerade.
Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Tono Kirschbaum gefallen. Ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß und konnte auch wirklich was aus dem Gespräch herausziehen. Ich hoffe, euch geht's ebenso. Und wenn ihr Marathon interessiert seid, dann kann ich euch nur die Januar-Ausgabe von Runner's World ans Herz legen. Die erscheint am 16. Dezember und enthält ein Marathon-Special. Dort gibt es auch einen Auszug aus dem Gespräch mit Tono als Interview und zudem zwei weitere Interviews. Denn Wir haben auch mit einem Mediziner und Marathonläufer Dr. Lutz Graumann gesprochen und mit der Chefin des Hannover Marathons, Stefanie Eichel. Mit den beiden runden wir so ein bisschen das Marathon-Special ab, schauen uns die verschiedenen Perspektiven an. Also einmal Tono als Trainer, Stefanie Eichel als Veranstalterin und eben Dr. Lutz Graumann als Mediziner. Und das ist eingefasst in ein Marathon-Special, wo ihr noch ganz viele andere Dinge rund um das Thema Marathon erfahrt. Die Gespräche mit Stefanie Eichel und Dr. Lutz Graumann findet ihr dann auch bald hier als Podcast und könnt da nochmal reinhören und die quasi verlängerte Extended Version des Just-Der-Interviews dann anhören. Viel Spaß bei eurem Training und genau, bis bald.